Also, schön, dass du da bist.
Dankeschön. Ich grüße euch ganz herzlich und auch danke, lieber Nassim, für die Einladung. Kurz zu meiner Person, im Schwäbischen geboren, das hört man vermutlich, in Backnang, 38 Jahre jung. Meine Familie habt ihr gesehen, meine Frau Cosima, drei Kinder haben wir, Levi, Jael und Avi. Und ich bin momentan seit 2004 Pastor der Gemeinde Gottes in Leimen, Heidelberg. Da möchte ich auch euch ganz herzlich Grüße mitbringen. Sind wir als Geschwister im Herrn verbunden. Ansonsten, Nassim hat es erwähnt, bin Regionalleiter schon seit einigen Jahren. Bin auch in der Gemeinde Gottes für Aus- und Weiterbildung zuständig und habe sonst noch ein paar Pöstchen. Ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, der Herr hat mich herausgerufen, ich darf sein Kind sein, ich liebe ihn und das ist wunderbar und das ist wirklich ein Vorrecht und es ist schön bei euch zu sein. Als Außenstehender muss ich euch sagen, ihr seid schon so eine richtige Familie, das merkt man. Ne? Teilt die Dinge miteinander, das ist schön. Danke auch für die Zeugnisse, das ist doch auch wirklich ermutigend. Ich möchte uns ein Wort heute Morgen mitgeben aus der Offenbarung. Aber lass mich mal woanders beginnen. Es gibt ja Menschen, ich weiß nicht, ob ihr auch dazugehört, die freuen sich das ganze Jahr schon auf ihren Urlaub. Die sparen, Dankeschön, die sparen ihr Geld für die 2-3 Wochen, die sie geplant haben, fliegen, fahren irgendwo hin. Und dieser geplante Urlaub ist für sie so richtig der Motivationsschub. Wenn es in der Arbeit mal nicht so läuft, dann kurzer Blick auf den Kalender. Ah, im August, mein Urlaub. Das baut doch auf, das ermutigt doch, das gibt uns irgendwie doch im gewissen Sinne Motivation, oder nicht? Also mir geht's so. Ich bin zwar Pastor, aber ich habe auch mal Urlaub und da freuen wir uns dann auch schon drauf als Familie. Aber was ich eigentlich sagen möchte, kein Mensch würde doch jetzt auf die Idee kommen, uns zu sagen, solch eine Urlaubsfreude ist schädlich für uns. Hat uns schon mal jemand gesagt? Nee, auf den Urlaub zu freuen ist ungesund. Interessanterweise wird uns der Vorwurf oft als Christen gemacht, wenn es um die Ewigkeit geht, um den Himmel, um das Jenseits. Da wird uns manchmal der Vorwurf gemacht, die Christen, die leben mit einer gewissen Jenseitsvertröstung. Das heißt, es gibt da so eine Spezie, die lebt eigentlich gar nicht mehr so richtig hier auf der Erde, ist gar nicht so richtig anwesend, sondern projiziert alles auf die Ewigkeit. Es geht so weit, dass wir sogar Pastoren haben, die haben Probleme mit ihrer Rente, weil sie immer gedacht haben, der Herr kommt vorher. Das ist kein Witz. Der Herr kommt eh bald, muss nichts machen, nichts planen, nichts vorsorgen, es wird alles gut und fertig. Ist natürlich das eine Extrem. Das andere Extrem, das ist eigentlich, wenn wir diese Ewigkeit, diese Hoffnung, die wir durch Jesus Christus haben, dass der Tod besiegt ist und dass es eigentlich dann erst richtig losgeht, dass wir hier eigentlich nur eine minimalste Zeitspanne haben, die im Angesicht der Ewigkeit eigentlich, möchte ich mal sagen, Kinderfasching ist, gar nichts. Wenn wir die nicht mehr in unserem Herzen haben, sind wir eigentlich auf der anderen Seite des Extrems. Und manchmal habe ich so den Verdacht, dass wir uns auch von dieser Gesellschaft, in der wir leben, anstecken lassen. Auch als Christen. Seien wir ehrlich, wir bauen doch manchmal Häuser, da denken wir, wir leben die nächsten 300 Jahre noch hier. Die Schwaben zumindest. Nicht? Genau. Wir sorgen davor, was ja auch in gewisser Weise vernünftig ist, das möchte ich uns ja gar nicht absprechen. Aber manchmal leben wir doch so, als müssten wir alles mitnehmen, weil es danach nichts mehr gibt. Und da lügen wir uns doch selber in die Tasche. Es wäre doch für uns manchmal so richtig entspannt, auch entspannter, wenn wir diese Ewigkeit mehr im Herzen hätten. Ich möchte uns mal lesen, Offenbarung 3, Vers 21. Und das ist auch der Text, der uns heute Morgen begleitet. Und dort heißt es im Wort Gottes, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron
gesetzt habe.
Lass mich noch mal kurz beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gegenwart. Danke für deinen Heiligen Geist, Herr. Danke auch für dieses Wort, Herr. Und es ist wirklich ein Vorrecht, dass wir hier in Freiheit zusammenkommen dürfen, dich anbeten, Herr, dein Wort hören, betrachten dürfen. Ich bitte dich wirklich um deine Salbung, Herr, dass dein Wort unser Herz berührt, Herr. Dass es heute Morgen ein Spiegel ist, in dem wir uns sehen dürfen, Herr, dass du an uns arbeitest. Ich danke dir, denn du bist gut. Amen. Wenn du mit Menschen zu tun hast, am Arbeitsplatz, in der Schule, an der Uni, wo ihr auch seid, es ist doch manchmal interessant, wie oft wir eigentlich unbewusst von Himmel und Hölle sprechen. Wir merken es meistens gar nicht. Vielleicht gestern Nachmittag beim Mittagessen hast du einen himmlischen Dessert gegessen. Aber mit den Kalorien musst du natürlich höllisch aufpassen. Geht's uns nicht so? Wir benutzen diese Termini, die Menschen benutzen sie, aber sie machen sich oft eigentlich gar keinen Gedanken. Wie viel Witze gibt es über den Himmel? Ich habe eine Definition gehört, Himmel ist, wenn Italiener kochen, Engländer die Witze erzählen, die Deutschen das Ganze organisieren. Hölle ist, wenn die Zuordnung durcheinander kommt, wenn die Engländer kochen und so weiter. Aber das sind ja gewisse Klischees, aber sie haben ja auch so den Umlauf bei uns. Und ich erinnere mich an eine Geschichte, die wird erzählt, wie zwei Mönche sich in einem Kloster Gedanken gemacht haben, wie es wohl sein wird in der Ewigkeit. Und sie haben sich so unterhalten, und sie waren ja im Kloster, da gab es ja nicht viel. Sie hatten ja eigentlich nur die Perspektive auf das Leben danach, und sie haben sich versucht, es auszumalen. Wie wird es wohl sein, wenn wir einmal bei Gott sind? Und der eine Mönch hat dann gesagt, werden wir da wohl auch Mönchskutten tragen und um 5 Uhr zum Gebet aufstehen? Der andere gemeint, wohl eher nicht. Stellt sich jetzt nicht unter Himmel vor. Sie fanden keine Antworten, haben dann gemeinsam beschlossen, du, wenn der eine stirbt, der, wer zuerst stirbt und in die Ewigkeit geht, der soll noch bitte dem anderen eine Nachricht zukommen lassen. Ihr seht, es ist eine Erzählung. Der eine, es kam, wie es kommen musste, der eine verstarb und erschien den anderen im Traum. Und er fragte dann ganz gespannt, Mensch, wie sieht's da aus? Das würden wir doch auch alle gern wissen, oder nicht? Mensch, wie sieht's da aus? Und die Antwort war, anders. Ja, wie anders? Ganz anders. Und mehr hat er nicht gesagt. Ganz anders. 1. Korinther 2,9, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschens Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Gott hat für uns etwas vorbereitet, wir als seine Kinder. Wir können es uns nicht vorstellen. Und egal wie wir es uns vorstellen, es wird auf alle Fälle ganz anders sein. Jetzt natürlich stell dir vor, was für eine Tragödie ist es für einen Mensch, der nicht auf diese Ewigkeit hofft, der diese Hoffnung nicht hat. Wie werden sich diejenigen wundern, die wirklich gehofft haben, dass mit dem Tod alles aus ist? Was für eine Überraschung wird es sein? Jetzt beginnt dann eigentlich alles erst. Wie werden sich diejenigen wundern, und ich sage das mal ganz bewusst so, die auf Teufel komm raus alles versucht haben, auf diese Erde mitzunehmen, alles ausprobiert haben, weil sie die Ewigkeit vollständig ignoriert haben und stellen auf einmal fest, es gibt ein Leben danach. Eigentlich, sind wir mal ehrlich, ist es doch ein brutaler Stress, wenn ich keine Zukunftshoffnung habe, oder nicht? Ich muss ja möglichst viel, jede Sekunde muss ich absolut ausnutzen. Und dann müssen wir ja sagen, hoffentlich predigt er heute Morgen nicht zu lange. Das muss alles effektiv sein. Ich muss ja genießen. Das Mittagessen wartet schon, der Braten ist in der Röhre, Schnitzel im Kühlschrank, wie auch immer. Aber das ist auch so ein bisschen die Mentalität, die wir in unserer heutigen Gesellschaft haben. Jede Sekunde ausnutzen. Jede Sekunde muss kicken. Ich finde es ja toll, wie spontan ihr seid. Samstag Seminar, jawohl, ich komme. Ist ja fast schon ungewöhnlich. Heute meldet man sich doch erst kurz vor knapp an. Weil der postmoderne Mensch hat ja immer das Bedürfnis, es könnte ja noch eine bessere Alternative kommen. Nichts gegen Nassim, aber vielleicht ein anderes Seminar. Und da sind wir oft so zögerlich. Aber wir haben heute Morgen die Hand gesehen. Es ist gut. Aber zurück zu unserem Vers. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen. Manchmal genieren wir ja uns als Gläubige auch, wenn es um das Thema Wiederkunft Jesu geht. Bei euch vielleicht nicht, aber ich kenne das von mir, ich bin in der Gemeinde groß geworden, ich habe das Vorrecht gehabt, christlichen Elternhaus aufzuwachsen, habe ich dann auch mit 14, 15 bekehrt, getauft. Aber auch die Teenie-Phase, die ist nicht immer so einfach. In der Schule, die wissen, oh, du gehst da in die komische Gemeinde, genannt Sekte im Schwäbischen. Offiziell heißt es eigentlich Freikirche, aber ist egal. Und da hat man sich ja oft nicht getraut, so, Jesus kommt wieder. Obwohl die Menschen eigentlich gar nicht so das Problem haben. Ich erinnere uns an Dezember 2012, angestachelt auch durch den Film 2012, Maya-Kalender, Internet war voll, Weltuntergang, Endzeit, da hat sich irgendwie keiner geniert, über die Endzeit zu sprechen. Es gab sogar eine Homepage, da konnte man sich einloggen, ob man glaubt, dass die Welt untergeht an diesem Termin und sage und schreibe, 24% haben mit Ja gestimmt. Man konnte sogar T-Shirts bestellen, Weltuntergang 2012, der Letzte macht das Licht aus. Oder 2012 Feierabend. Das Beste war 2012 nie wieder arbeiten. Und dann genieren wir uns, das Thema Endzeit zu nennen. Wir haben doch die größte Zuversicht, die wir haben können. Es ist nicht nur Hoffnung. Die Bibel spricht auch über Hoffnung bei den Ungläubigen, die ist ganz unsicher. Und viele Menschen, die haben so vage Hoffnung, es könnten Gott geben, ja und irgendwie. Aber es geht nicht um das Irgendwie, sondern wir wissen es genau. Wir haben eine Hoffnung durch Jesus Christus, weil er den Tod besiegt hat. Aber zurück zu dem Vers. In welche Situation spricht dieser Vers eigentlich hinein? Offenbarung, Johannes hat sie geschrieben. Und dieser Vers, er steht an den sogenannten Sendschreiben. Die Briefe Jesu Christi an 7 Gemeinden. Und ich stelle mir das immer so vor, wie so ein blauer Brief von der Schule. Anscheinend ist er heute nicht mehr blau, aber er ist immer noch gefürchtet. Da stehen dann so nette Dinge drin, das Vorrücken ihrer Tochter in die nächste Klasse ist gefährdet oder der Schüler stört permanent den Unterricht und so weiter. Und diese Sendschreiben in der Offenbarung erinnern mich an solche Briefe. So ein bisschen Bestandsaufnahme. Wo steht der Schüler im blauen Brief, im Sendschreiben, wo steht die Gemeinde? Und der Vers, den wir gelesen haben mit dem Überwinden, der ist an die Gemeinde in Laodicea adressiert. Und da möchten wir uns heute Morgen ein bisschen beschäftigen. Laodicea. Also ich rede nicht von euch, das sage ich ganz bewusst. Sonst sagt ihr, wen habt ihr da eingeladen? Wir sprechen von Laodicea, aber ich habe festgestellt, das ist eigentlich total aktuell. Und habe mich selbst dann auch wieder, immer wieder da doch darin entdeckt. Und ich denke, dass es uns auch so gehen wird. Bisschen zur Orientierung. Geschichte, Geografie ist nicht jedermann Lieblingssache. Laodicea, wir befinden uns in der heutigen Türkei, 70 Kilometer von Philadelphia weg, 160 Kilometer von Ephesus weg, lag am Fluss Lykos, ein Tal mit 3 Städten, wurden im 3. Jahrhundert vor Christus gegründet und es war eine Stadt, die hatte eigentlich 3 Merkmale. Und diese 3 Merkmale sind eigentlich gut, dass wir uns da mal mit beschäftigen, denn das Sendschreiben geht genau darauf ein. Laodicea war als erstes bekannt für ihren großen Reichtum und Wohlstand. Eine Stadt, Man würde das heute mit einer modernen Finanzmetropole vergleichen. Kapitalbringendes Gewerbe, hat den weltweiten Handel aufgebaut und gehörte eigentlich so zum Hochfinanzwesen der damaligen Zeit. Selbst römische Schreiber wie Cicero, Tacitus berichten, dass sie selbst dort ihre Kredite eingelöst haben und dass die Stadt wirklich sehr wohlhabend war. Die Stadt der Manager und Banker, würden wir heute sagen. Dafür waren sie bekannt. Ein zweites Merkmal, das war ihre Heilkunst. Es gab dort eine Ärzteschule, eine Ausbildungsstätte und eigentlich war Laodicea für zwei pharmazeutische Produkte bekannt. Einmal für eine Salbe aus kostbarem Nardenöl, die diente zur Heilung von Ohrenentzündungen, aber noch viel bekannter, das war das sogenannte Tephra-Phrygia, das phrygische Pulver. Das war ein Pulver, das hat man vermischt. Es wurde weltweit auch ausgeliefert. Das musste man sich auf die Augen schmieren und hat dort bei kranken, schwachen, entzündeten Augen anscheinend wirklich geholfen. War weltbekannt, also aus Sicht der damaligen Welt. Also Finanzmetropole, pharmazeutische Industrie. Und was fehlt jetzt noch, um in zu sein? Mode. Modezentrum. Das Mailand, Paris der damaligen Antike. Laodicea war bekannt für ihren Kleiderluxus. Purpurfärbereien, aber auch, so sagt uns die Geschichtsschreibung, gab es dort besondere schwarze Schafe mit einer besonderen Wolle. Und es wurden dort anscheinend schwarze Wollgewänder in verschiedenen Variationen hergestellt. Und Laodicea wurde so zum Modezentrum. Also was wir uns in unserer heutigen Gesellschaft eigentlich auch so als modern vorstellen. Finanzen, Industrie, Fortschritt, Wissenschaft und dann noch Mode. Und dadurch waren natürlich die Einwohner von Laodicea, so wie wir auch heute das oft sind in unserer Gesellschaft, die waren sehr selbstbewusst. Die haben sehr viel Wert auch Mode auf Äußeres gelegt. Die hatten das Gefühl, wir können uns alles erkaufen oder erschaffen. So wie wir das heute auch oft kennen, des Fortschrittsdenken. Letztendlich ist irgendwie doch alles möglich. Wir brauchen nur genug Forscher, genug Zeit, genug Geld. Wenn es irgendein Problem gibt, wir lösen das. So war es damals auch schon in Laodicea. Der Gedanke, wir können uns für Geld alles erbauen, alles kaufen, letztendlich auch das Heil der Seele, war eigentlich dort vorrangig. Und nun komme ich zurück zu dem blauen Brief, zu diesem Sendschreiben Jesu Christi an diese Gemeinde. Jetzt finden wir in Offenbarung 3, Vers 15 bis 19. Und ich möchte mal einen Vers herausheben zuvor, bevor ich den ganzen Abschnitt lese. Da spricht Jesus Christus. Du sprichst, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts. Und weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, in Klammer, trotz Banken, Klammer zu, blind, Klammer auf, trotz Tephra-Phrygia, Pharmaindustrie, Klammer zu, und bloß, Klammer auf, trotz Kleiderindustrie, Modezentrum, Klammer zu. Ich lese euch mal die Verse drumherum. Ich kenne deine Werke, du bist weder kalt noch heiß. Wärest du doch kalt oder heiß. Weil du aber lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Mund ausspeien. Du behauptest, ich bin reich und wohlhabend und nichts fehlt mir. Du weißt aber nicht, dass gerade du elend und erbärmlich bist, arm, blind und nackt. Darum rate ich dir, kaufe von mir Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und kaufe von mir weiße Kleider und zieh sie an, damit du nicht nackt dastehst und dich schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Wen ich liebe, den weise ich zurecht und nehme ihn in Zucht. Genau das, was die Stadt ausgemacht hat und somit auch die Gemeinde, hat Gott genau seinen Finger draufgelegt. Ich finde das immer toll. Deswegen finde ich es auch immer so spannend, sich mit dem Hintergrund zu beschäftigen. Was war damals los? Weil Gott wirklich dann genau jeweils immer in diese Situation hineinspricht. Genauso mit dem Lau oder Kalt. Die Wasserversorgung von Laodicea, die wurde extern geregelt. Die hatten keine eigene Wasserversorgung und das notwendige Wasser, das wurde von Hierapolis, 10 Kilometer Entfernung, über ein Aquädukt, das waren heiße Quellen, nach Laodicea geleitet. Könnt ihr heute noch angucken, Teile des Aquädukts. Heiße Quellen, 10 Kilometer, was in Laodicea ankam, war eine lauwarme Brühe. Die hat nicht geschmeckt. Man hat dann auch Wasser geholt von der anderen Ecke, von Kolossee. Dort gab es kalte Heilquellen. Aber bis das kalte Wasser auch wieder in Laodicea war, war es auch eine lauwarme Brühe. Es war irgendwie nichts. Nur zum Ursprung, entweder heiß oder kalt, dann konnte man mit dieser Quelle was anfangen. Aber in Laodicea selber eigentlich nicht. Und Laodicea ist die Gemeinde, die eigentlich den härtesten Brief hat. Also so verstehe ich das. Denn Jesus Christus findet hier eigentlich bei dieser Gemeinde nichts mehr, das er loben kann. Bei den anderen Gemeinden wie Sardes und andere, da gibt es zumindest noch eine kleine Truppe, die Sache in der Gemeinde vielleicht noch umreißen kann. Aber hier in Laodicea, die klare Ansage, wärst du doch heiß oder kalt, aber du bist lau. Und was war jetzt das Problem von Laodicea? Laodicea war die Gemeinde des goldenen Mittelweges. Sie war wohltemperiert, eine Gemeinde ohne Extreme. Weder kalt noch ungläubig, noch siedend heiß und feurig. Ein laues Christentum in einer reichen Stadt, angepasst, abgeschlafft, unattraktiv, leblos. Jesus findet die Gemeinde einfach, so wie er sagt, zum Ausspeien. Und durch die andauernde Friedensschalmeien wurde die Gemeinde eigentlich eingelullt. Und was eigentlich eines der Kernprobleme war, sie haben den Gedanken der Wiederkunft Jesu ganz weit weggeschoben. Da sind wir jetzt wieder beim Thema. Der Gemeinde, der ging es so gut, die brauchten die Wiederkunft Jesu gar nicht. Ist auch erstaunlich, in Ländern, wo Verfolgung ist, ist das Thema der Wiederkunft Jesu sehr präsent. In unseren westlichen Ländern, wo es uns so gut geht, Wiederkunft Jesu, ja, der kommt schon mal, aber Herr, ich will ja vorher noch heiraten, und Herr, Kinder, und Herr, Haus, dann kann ich vielleicht kommen. Eigentlich geht es uns doch gut, oder nicht? Sind wir mal ganz ehrlich, wir schieben doch oft diesen Gedanken der Wiederkunft Jesu weg. Ich weiß, ich bin in der Gemeinde groß geworden, das war eher erschreckend. Wir haben da mal ein bisschen gesetzliche Schwester, ja, die war gesetzlich, da wollten wir als Jugend Schlittschuh laufen, und dann kamen so die drohenden Worte, oh, wenn jetzt der Herr Jesus dann kommt, und ihr lauft Schlittschuh. Das hat er richtig Druck gemacht. Und irgendwie war die Wiederkunft Jesu dann überhaupt nichts Erfreuliches mehr. Das war eher so eine Drohung. So pass mal auf, damit du in deinem Christenleben ja anständig bist, Hacken zusammen, allzeit bereit, wenn Jesus kommt. Und man hat manchmal dann Angst gehabt. Möchte Jesus uns Angst machen mit seiner Wiederkunft? Nee. Es soll uns etwas sein, das uns Hoffnung vermittelt, oder nicht? Das uns wie bei diesem Urlaub, das uns antreibt. Wenn unserem Leben Tiefen kommen, und wir haben heute Morgen, ich glaube Martina, auch wirklich von Tragödien im Leben gehört, da sind wir doch dankbar, dass wir eine Hoffnung haben, über den Tod hinaus, oder nicht? Wo wir dann sagen können, wie bei diesem Urlaub, oh, darauf kann ich mich freuen. Das gibt mir Kraft. Das gibt mir Mut. Und das treibt mich eigentlich in meinem Leben an, dort weiterzumachen, wo ich gerade drinstehe, weil ich weiß, es gibt einen Sinn und ein Ziel und eine Hoffnung und eine Zuversicht über dieses Leben hinaus. Ja, Lob und Dank, dass wir das noch haben. Und deswegen lasst uns nicht in die Gefahr fallen wie Laodicea, dass wir anfangen zu meinen, uns geht es so gut, wir können das möglichst leicht wegschieben. Und die Gemeinde, sie war deswegen eingelullt. Laodicea hat gedacht, bei sich ist alles in Ordnung. Die waren überhaupt nicht selbstkritisch, die hatten keine Auseinandersetzungen, bei denen war irgendwie alles so soft, smoothy, lauwarm, da hatte nicht mal der Teufel dran Interesse. Wir lesen nichts von Verfolgung, nichts. Das war alles so wie eingeölt, ging alles so schön seinen Gang. Aber das ist eigentlich das Gefährlichste. Ich habe mal ein Sprichwort gelesen, das Gefährlichste im Christenleben ist das tote Meer, über das kein Vogel fliegt, an dessen Ufern keine Blume wächst, die Lauheit. Weder heiß noch kalt. Ach, dass du kalt oder heiß wärest, kommt dieser Aufruf in diesem Sendschreiben. Weder noch Christen. Schlimmer als sich gegen Christus zu wenden, ist Gleichgültigkeit. Lieber voll dafür oder voll dagegen, als Interessenlosigkeit. Aber wir leben doch auch in einer Gesellschaft, da haben wir es viel mit Gleichgültigkeit zu tun, oder nicht? Die Menschen, sie haben so viel Informationen, viele Dinge interessieren die gar nicht mehr. Ach, was schon die Politiker labern. Guck mal lieber Topmodel oder was weiß ich. Interessiert uns nicht. Aber das ist auch das Schlimme, dass es oft auch im Geistlichen so geht. Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit dem Kreuz gegenüber. Gleichgültigkeit, und da schließe ich mich ein, den Verlorenen gegenüber. Wir gewöhnen uns doch an Dinge, oder nicht? Bin in der Gemeinde groß geworden, habe schon viel erlebt, schon viel gesehen. Auch wenn ich noch 38 Jahre jung bin. Als Pastor bekommt man auch einiges mit. Da schmeißt sich ja nichts mehr so schnell aus dem Sattel, oder nicht? Hast schon einiges mitbekommen. Mensch, ja, ist halt so. Treibt es uns noch um, dass Menschen verloren gehen? Jonathan Whitefield, Erweckungsprediger, der hat das immer drastisch gepredigt, dass sie in die Hölle fahren. Der hat das sogenannte Höllenpredigten gehabt. Da hast du regelrechtes Feuer am Hintern schon gemerkt. Der Predigt, da haben sich die Leute aus Angst bekehrt. Das ist sicherlich auch nicht die beste Motivation. Aber manchmal berührt es uns gar nicht mehr, oder nicht? Weil dieses Thema Hölle, wer spricht denn heute noch von Hölle? Ist auch total unpassend. Hölle, da baut man ja Druck auf. Gut, also wenn ich meine Bibel lese, ich empfinde die Hölle schon als Druck. Sorry, da will ich nicht hin. Mal ganz offen gesprochen, ne? Aber Jesus spricht auch viel mehr über die Hoffnung, über das Zukünftige, über den Sieg. Und das dürfen wir erleben und dürfen